Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Karin Biesels. Sie ist Ärztin in Weiterbildung für psychosomatische Medizin und Dozentin für Biografiearbeit an der Uni Wittenherdecke. Herzlich willkommen, Karin.
Ja, vielen Dank, Cosmo, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, gefragt zu werden.
Was begeistert dich aktuell in deinem Leben?
Also ich habe gerade kurz überlegt, eigentlich war das diese Tagung, wo wir uns getroffen haben, wo man so einen Austausch hat mit verschiedenen Berufsgruppen. Das finde ich sehr spannend und sehr wichtig, wo man von seiner eigenen Blickrichtung schauen kann und ins Gespräch kommt mit Lehrer, Lehrerinnen, Mediziner, Medizinerinnen, Therapeuten. Und dazwischen entsteht unglaublich viel Verknüpfung, dass man neue Inspirationen hat und die Anthroposophie vielleicht auch wieder neu greifen kann. Das rutscht manchmal, wenn ich alleine damit arbeite, Richtung, naja, es gibt unglaublich viele Vorträge, die sind unglaublich schön und wertvoll. Aber was macht man dann damit praktisch? Die kann man schön im Bücherregal stellen und denken, okay, toll, irgendwann lese ich mir das. Aber es muss ja lebendig werden, für mich zumindest. Ich möchte das gerne in der Alltag ganz praktisch ausleben können und insbesondere auch beruflich nutzen können. Und das geschieht hier zum Beispiel auf der Tagung, finde ich sehr. Wenn man so ins Gespräch kommt, Erlebnisse teilt, Arbeitsweisen teilt.
Magst du uns vielleicht kurz erzählen, was das für eine Tagung ist?
Die Tagung heißt Biografiearbeit und medizinisch-therapeutischen Aspekten von der Biografiearbeit. Und insbesondere diese Reihe geht um Heilkunst und Erziehung. Das ist ein bisschen altmodisch in Sprache, aber wo es darum geht, wie können Menschen, die im frühkindlichen Alter als Erzieher, Erzieherinnen tätig sein, vielleicht auch zusammenarbeiten mit der Idee, dass die ersten Lebensphasen enorm wichtig sind für das ganze Leben, wo man seine Konstitution aufbaut, seine Ressourcen psychisch und medizinisch zusammensammelt als heranwachsenden Mensch, wo beide Berufsgruppen oder alle Berufsgruppen da enorm viel machen können. Genau, und diese Tagung ist dann eine Mischung von verschiedenen Berufsgruppen. Und eigentlich ist jeder willkommen. Wir haben ein paar Vorträge, wir haben Arbeitsgruppen und viel Austauschmöglichkeiten.
Gibt es jetzt für dich schon ein Highlight, was du für dich mitnehmen konntest?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu anthroposophisch wird. Das war für mich heute ein Highlight. Wir haben eine Übung gemacht nach so einem Vortrag von Rudolf Steiner, das ja jetzt fast 100 Jahre alt ist. Und da würde irgendeiner Vorgang besprochen und je mehr ich mich damit vertieft habe, mit Hilfe der Gruppe, dass man immer neue Gesichtspunkte hat, habe ich etwas total anders, viel besser verstehen können. Rudolf Steiner hat irgendwann mal gesprochen über Medizin, so in Richtung von Meditation, wie das bis ins Körperliche wirken kann. Und durch diese Übung, die total anderen Ebene hatte, ist mir das dann klar geworden, wie das ungefähr funktionieren kann, dass man durch den eigenen Bewusstsein zu lenken, über den Schlaf, über den Tag- und Nachtrhythmus, bis ins physische Leib dann in den Blutstrom wirken kann. Das ist jetzt erstmal ganz abstrakt anthroposophisch, aber für mich war das sehr wertvoll, zu sehen, wie funktioniert das und was kann Meditation oder Mindfulness, was man heutzutage gerne übt oder weitergibt, wie kann das bis ins physische auch heilend wirken.
Passend dazu würde mich interessieren, hast du eine Art von Morgenroutine?
Ich würde gerne eine haben. Ich übe da. Im Moment ist die Morgenroutine, ich habe vor kurzem 3 Kittens bekommen, 3 Katzenbabys und die Morgenroutine ist erstmal den Katzen versorgen und dann kommt mein eigenes Leben. Idealerweise trinke ich gerne Tee und komme gerne erstmal in den Tag an und habe Zeit zum Frühstücken. Und ein bisschen so innerliche Pause, dass ich wach werden kann. Da brauche ich immer ein bisschen Zeit, bevor ich in die Arbeit gehe oder bevor ich in den Tag gehe. Und meine Morgenroutine idealerweise ist Tee und Ruhe. das kann 10 Minuten sein, das kann 20 Minuten sein.
Kannst du uns einen Einblick in deine Biografie geben?
Ich bin ziemlich gefordert. Ich bin jetzt 42, genau. Ich bin in der Schweiz geboren worden, bei niederländischen Eltern. Und ab meinem dritten Lebensjahr bin ich in den Niederlanden aufgewachsen. Deshalb auch ein bisschen mein Akzent. Und als junger Erwachsener wollte ich sehr gerne nach England und habe dann da meine Ausbildung gemacht für biografische Gesprächstherapeutin. Und habe das Land auch sehr geliebt und fühle mich da sehr verbunden mit den englischen Sprachen auch. Genau. Und irgendwann im Laufe meiner Arbeit dort als Gesprächsbegleiter oder Biografiearbeiterin ist mir bewusst geworden, dass ich gerne noch praktischer helfen möchte mit Menschen, die es schwer haben, die vielleicht seelische Erkrankungen haben oder viel Trauma erlebt haben. Und da ist die anthroposophische Medizin dann nochmal ganz anders bei mir wach geworden. In Richtung, was kann ich vielleicht machen mit anthroposophischen Medikamenten? Wie kann man Biografiearbeit mit der Therapie und Medizin verknüpfen? Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung, dass man hier ganz gut, gesund Medizin lernen kann. Aber das war dann auch ein langer Weg, der sehr anstrengend war. Genau, und jetzt bin ich seit ein halbes Jahr auch Ärztin in Deutschland.
Mich würde schon interessieren, wie du in das Thema der Biografiearbeit reingekommen bist.
Ja, das kann man ja nicht so irgendwie allgemein finden als Beruf.
Und genau.
Ich habe mit 16 in Holland angefangen, Grafisch Design zu studieren. Das war so eine Fachhochschule, weil ich gerne Geschichten schreibe und gerne malen und gerne kreativ bin. Und im Laufe der Berufsschule ist es dann sehr digital geworden. Da habe ich gemerkt, das passt nicht. Ich habe es trotzdem weitergemacht, meine Familie zu lieben und meine Eltern, die mich da finanziell unterstützt haben. Aber da war mir schon mit 20 klar, das will ich nicht machen. Ich wollte etwas Sinnvolles machen. Habe dann angefangen bei das Erstbeste, was ich gefunden habe, was mir sinnvoll erschien. Das war ein kleiner Gesundheitsladen mit Verkaufen von Heilkräuter, Bachblüten, ätherischen Ölen, alles, was man da so hat, Vitaminen. Das hat eine Weile sehr gut funktioniert. Ich habe gedacht, das ist sehr sinnvoll. Menschen sind krank, die kommen, wir schauen, was kann man da machen. Ich fand das ganz toll, in alte Bücher zu lesen, was gibt es da alles, Homöopathie und anthroposophische Medizin. Genau. Und dann kam bei mir der Wunsch, eigentlich möchte ich etwas Richtung Psychotherapie als Beruf machen. Ich möchte gerne Therapeutin werden und habe dann verschiedene Berufswege angeschaut. Etwas Anthroposophisches wollte ich machen, das war mir wichtig und fand eigentlich die meisten Berufswege sehr langweilig und sehr altmodisch. Ich habe Kunsttherapie angeschaut, auch im Priesterseminar geschaut. Ich dachte, das ist total wertvoll, total schön, aber das ist nicht das, was ich machen will. Ich möchte lieber in der echten Welt oder der Alltagswelt tätig sein und nicht irgendwo, wo man schon so viel Angebot hat. Zum Beispiel in der Christengemeinschaft, die Menschen, die da hingehen, die haben enorm viel Angebot schon aus der Anthroposophie. Und ich wollte gerne so ein bisschen am Randbereich, wo man ja Alltagserleben hat. Wenn man das so sagt, normale Menschen, die vielleicht Anthroposophie nicht haben als Ressourcen. Und dann habe ich nach so anderthalb Jahren gedacht, was ich will, das gibt es nicht. Ich finde nichts, irgendwas, was mich da inspiriert. Habe das dann losgelassen und habe gedacht, was wollte ich früher als Kind sehr gerne machen. Bin dann wieder zum Schreiben gekommen. Ich würde gerne Kutschgeschichten schreiben. Und dann ist das immer das Wichtige, dass Zufall kam dann. Ich habe auf Internet eine Ausbildung gefunden in England, in Emerson College, mit Kurzgeschichten schreiben. Das war 6 Wochen Vollzeit. Ich wollte schon immer nach England. Also passte prima. Der Flyer fand ich auch sehr, ja, bildlich sehr schön. Das war so ein Herz, ein Buch in Form von einem Herz. Und wenn man das dann aufschlägt, kann man tief in den Herzen lesen. So war das im Bild. Ich dachte, super, da gehe ich hin. Und ich weiß noch, der Lehrer da, der das gemacht hat, hat mir dann ganz persönlich gefragt, was möchtest du eigentlich machen in deinem Leben? Und dann habe ich erzählt, ich möchte gerne etwas Psychotherapeutisches machen, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mich irgendwie inspiriert. Dann hat er gesagt, meine Frau, die hat eine Ausbildung hier, die macht Biografiearbeit. Vielleicht ist das was für dich. Und sie ist auch in den Schreibkurs mit einige Blücke dabei. Und ich habe mich erst gesträubt und gedacht, nee, überhaupt nicht. Biografiearbeit klingt total langweilig. Das sind Menschen, die vielleicht ihr Leben erzählen wollen mit allen schweren Sachen, die passiert sind. Und wo ist das Schöne, wo ist das Inspirierende denn, wie das Leben weitergeht, im Hier und Jetzt zu sein. Und das allererste Moment, wo ich dann diesen Frau, Mark Lee Matthews heißt sie, kennengelernt habe, das war sehr bewegend für mich. Sie hat mir die Hand gegeben und ich habe gemerkt, die Art und Weise, wie sie zuhört, wie sie mich begegnet, das ist so besonders, das ist, was ich lernen möchte, diese Aufmerksamkeit, diesen Raum zu kreieren. Und dass man so in sich seinen eigenen Weg finden kann, einfach durch das jemand zuhört. Und seitdessen, ich habe gleich gesagt, ich habe gehört, du hast eine Ausbildung, die will ich machen, wie komme ich dahin? Und das hat gepasst, das war so ein Schicksalsmoment, wenn man das so nennen will. In den Begegnungen und von jemandem zu lernen, die genau das herausarbeitet hat. Biografiearbeit kann man verschiedene Weise machen. Sie hat das sehr verknüpft mit so einer Gesprächstherapie, auch Richtung Carl Rogers, so menschorientierend unterstützend mit viel Empathie und viel Zuhören und Raum geben. Und das war total passend. Ich fand auch die Ansprüche, die sie brachte, dass man das Leben selbst in der Hand nehmen kann, seine eigenen Geschichten schreiben kann. Sie hat das mit Märchen verknüpft, so man schreibt seine eigenen Legende oder sein eigenes Märchen. Und das war für mich das Jahr, das ich brauchte. Es dauerte dann noch 3 Jahre, bis ich in die Ausbildung reinkommen könnte. Das war noch ein bisschen altmodisch, habe ich mich auch gesträubt. Man sollte das nicht machen, bevor man 28 ist. Heutzutage ist das anders, Gott sei Dank. Genau. Ja. Und so habe ich das kennengelernt. Ja, eher aus so einem lebendigen, zukunftsorientierten Weg, dass man der Vergangenheit so als Prägungen verstehen kann, womit man selber aktiv werden kann und dann irgendwie wieder tätig wird, sein eigenes Leben zu gestalten, so wie man das eigentlich haben möchte.
Du hast vorher gesagt, bei der Berufswahl war es dir wichtig, dass du auch etwas mit Anthroposophie machen möchtest. Wie kam da der erste Kontakt zustande?
Ja, das ist schon eingreifend. Ich habe mich immer gesträubt, so als Teenager etwas Spirituelles zu tun. Meine Familie war da sehr interessiert und ich habe immer der Angst empfunden. Sogar Engeln oder der Mond anschauen war für mich schon ein Thema, das machte ich nicht gerne als Kind. Das war mir zu angstbeladen. Und wenn ich 19 Jahre alt war, ist mein Bruder kurz auf einmal verstorben, ohne dass man das vorher gewusst hatte. Der hatte ein Aneurysma und das ist dann leider geplatzt. Und dann habe ich irgendwie total den Bezug zu meinem eigenen Leben verloren. So, warum lebe ich überhaupt? Wieso kann das überhaupt passieren, dass so ein junger Mensch nicht mehr da ist? Und bin dann auf die Suche gegangen. Ich habe gedacht, ich kann so nicht weiterleben. Ich muss was finden. Erst wollte ich hellsehend werden, weil ich dachte, dann kann ich ihn wiedersehen. Aber das Einzige, was ich dann gefunden habe, war bei meiner Mutter in Bücherschranken. Vortragen, Bücher von Rudolf Steiner, Der Weg zum höheren Welten zum Beispiel. Ich dachte, gut, das ist ein Buch, wie man das lernen kann. Und habe angefangen zu lernen, eher so aus den, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, wie es überhaupt weitergeht. Und das hat mir eigentlich den Kraft gegeben, durch diesen alten Vorträgen, in diesen alten Sprache von vor 100 Jahren, mich zu vertiefen und den Geduld zu haben, zu verstehen, was meint er damit. Das war erst sehr befremdend, insbesondere den Gedanken von Reinkarnation, dass man nicht nur jetzt lebt, aber vielleicht schon mal hier war auf der Erde und warum überhaupt. Und es sind große Gedanken, da musste ich mich langsam herantasten. Und dass das Leben einen Sinn hat, egal wie schwer es ist, dass man immer den Sinn wiederfinden kann. Und das hat mir enorm geholfen, erstmal wieder so einen Bezug zu der Welt zu finden, wie der Welt so liebevoll, zusammenhangend, harmoniös eigentlich gestaltet ist. Das waren ganz kleine Details, zum Beispiel, dass die Vögel singen, auch so als Dankbarkeit für die Sonne und den Elementarwesen. Und nicht nur, weil die ein Territorium abwagen will, was man früher in der Schule gelernt hat. Also es hat mein Menschsein enorm vertieft und dass ich hier sein will auf der Erde und leben will und den ersten Suchen nach, ich muss jetzt unbedingt hellsehend werden, ist dann weggegangen. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt Sachen sehen, zum Beispiel. Das ist okay, so wie es ist. Und das hat mir enorm weitergebracht. Und dann auch damit in meinem Berufsweg, wo man Werkzeuge finden kann, wie kann man etwas Sinnvolles im Leben machen.
Jetzt hast du erzählt, dass du dann etwas später in deiner Biografie Medizin angefangen hast. Mhm. Wie war das für dich?
Das war auch nicht leicht. Ja. Es hat geholfen, dass es ein anderes Land war, glaube ich. Ich habe England sehr vermisst und die Hoffnung, dass Medizinstudium in Witten anthroposophisch begleitet wird, was dann nicht so schön war, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das war so ein Sog, da habe ich gedacht, da muss ich versuchen hinzukommen. Da war es ein Vorteil, dass ich älter war, da man da eher geschaut wird. Nicht was von Numerus Clausus hat man, das spielt ein bisschen mit, aber eher was für Motivation hat man. Und ich musste mein Berufsleben ein Stück weit erstmal loslassen und irgendwie in mich den Vertrauen finden, dass das irgendwie weitergeht. Das war ein Schritt, so wie man das manchmal im Leben hat, wo man ganz viel Mut sammeln muss und ganz viel Vertrauen. Zum Glück habe ich mich damals sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mir meditativ vorgestellt, ich bin in Gottes Hand, mir kann nichts passieren. Und das Besondere war, dass von außen herum, von aller Seite kam Hilfe. Ich hatte finanziell keine Möglichkeiten. Ich hatte meine Kreditkarte, damit habe ich ein Jahr, in der ersten Jahr in Deutschland angefangen zu leben. Viele Menschen haben gesagt, ich habe hier noch ein Zimmer, du kannst hier kostenlos wohnen. Und so hat es sich langsam aufgebaut. Ich hatte das Glück, Armin Husemann kennenzulernen auf einer Tagung. Die hat so eine Akademie, der Eugen Koliskes Akademie. Da habe ich mit angefangen. Das war so ein sanfter Weg in der Medizin hinein, vor das Studium. Dann hatte ich das Glück, den Platz im Herdecken, mit dem Herdecken zu bekommen in der Uni. Das ist auch nicht so leicht, da muss man wirklich Glück haben. Und dann habe ich angefangen. Das war erstmal ein Erschrecken, weil das ist auch da natürlich erstmal das trockene Wissen, was man auswendig lernen muss. Und den ersten 2 Jahren, ich bin durch viele Prüfungen gefallen, einfach auch, weil ich nicht mehr wüsste, wie man das lernt, diese Masse an Stoff und wie man überhaupt herausfindet, was sollte man lernen, was wird abgefragt in der Prüfung. Das hat so 1-2 Jahren gedauert. Dann habe ich mir die richtigen Bücher gefunden, die richtigen auch Online-Portals, was man da so finden kann. Und gelernt, mein Interesse ein bisschen zurückzustellen, nicht ganz, aber eher auch Richtung Prüfung zu lernen. Das ist ein kleines Opfer, aber das ist nötig, um das Medizinstudium auch zu meistern, ohne dass man verrückt wird. Ich hatte das Glück, in der Uni auch gleichzeitig Biografiearbeit anbieten zu können, im Psychologiestudium. Das war meine Rettung eigentlich. Da könnte ich mein eigenes Alter ausleben, beruflich tätig sein, mich finanziell auch unterstützen. Und so habe ich das Hand in Hand gemacht durch meine Biografiearbeit und da als Dozentin tätig zu sein und als Studentin. Und ich war wirklich die Semesteroma. Das war nicht leicht. Da musste man sich erstmal reinfinden oder ich musste mich da erstmal reinfinden in meine Rolle und meinen Wert auch wiederfinden. Das loszulassen, weil vorher war ich so als Therapeutin tätig in England. Ich hatte einen tollen Berufsstatus, so für mich selbst angeeignet als Identität, wie man das dann manchmal so hat. Das bin ich, das mache ich. Und dann auf einmal ist man Studentin und meine Identität war so ein bisschen ganz klein geworden. Und dann ist man auch nicht ganz gut. Ich habe kaum mitkommen können, wegen der Sprache vielleicht auch. Teilweise. Und irgendwann, ich habe mir selbst gesagt, ich versuche es ein halbes Jahr und dann schaue ich wieder weiter und so ging die Zeit vorbei und irgendwann bin ich in Mitte des Studiums gewesen und dann war es keine Frage mehr, hört man jetzt auf und dann macht man weiter und so habe ich das dann geschafft. Die Prüfungen werden dann auch immer nicht leichter, aber handhabbarer. Ich wüsste dann, wie man lernen muss, wie ich lernen kann. Ja, es war ein langer Weg und wenn ich jetzt zurückdenke, war es gut, dass ich das nicht wüsste. Weil ich weiß nicht, ob ich es nochmal entscheiden würde. Aber es hat enorm viel gebracht und auch beruflich ist der Wald dann viel offener geworden. Das war wirklich der Wunsch, den ich hatte, das zu verknüpfen mit Medizin und Biografiearbeit. Und ich habe dadurch einen total anderen Standpunkt auch bekommen, wie man sprechen kann über die Biografiearbeit. Ja, also es hat viel Sinn gemacht, aber es war nicht leicht.
Ja. Das glaube ich. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich entschlossen hast, nach Deutschland zu gehen und das zu machen? Ich stelle mir das in England sehr schön vor. Du hattest dich schon eingerichtet, du hattest dir deine Identität geschaffen und dann zu sagen, jetzt geht's von vorne los und zwar in einem fremden Land, in einer anderen Sprache und im ganz anderen beruflichen Kontext, ist ja ein Riesenschritt. So, was war das in dir, was da gesagt hat, du musst das machen?
Es waren verschiedene Sachen. Eine war aus der Arbeit, dass ich immer mehr Klienten oder Patienten hatte mit psychischen Problemen, die ich nicht begleiten dürfte oder nicht genug begleiten könnte. Ich habe bei so einem Nothilfe-Suizid-Telefon gearbeitet, wo es ganz prägnant war, wo ich dachte, die brauchen unbedingt Hilfen, die brauchen antiposophische Medizin und ich kann da nichts machen. Das war eine Inspiration. Ich hatte damals das Glück, in verschiedene Vorträge mit Ludger Simmer, ein Arzt, zu sein, die sehr viel mit Trauma gearbeitet hat, auch mit einer Psychologin, Cordula Fald, die hat mich sehr begleitet, sie war meine Supervisorin und da kam so eine Inspiration von, wenn man Medizin studiert, dann geht der Weg weiter, dann kann ich da viel mehr tätig werden. Und eine andere Seite, da war ich genervt, weil überall, wo ich etwas machen wollte, wo man zum Beispiel, wo ich gedacht habe, da würde antiposophische Medizin sehr gut passen. Ich kenne jetzt ein paar Mittel, vielleicht das Aurum, das Gold oder Rosencreme. Da gibt es ganz leichte Heilmittel. Und da würde überall gesagt, das darfst du nicht fordern, das darfst du nicht sagen. Du bist Biografiearbeiter, kein Arztin. Und dann irgendwann bin ich vielleicht auch ein bisschen genervt worden und gedacht, aber ich bin ja jung, ich war damals 32, ich kann das noch studieren, warum nicht? Und das Warum nicht ist geblieben. Da habe ich gedacht, ich schaue mal, wo das hingeht. Und mein Supervisorin hat das sehr ernst genommen, hat gesagt, ja, wenn man Medizin studieren will, dann hier in Witten, in Herdeck, in Deutschland. Dann bin ich da mal hingefahren. Ein bester Freund aus England, der ist dann zufällig da auch gleichzeitig hingegangen. Der ist Psychologieprofessor geworden dort. Und da ist wieder das Zufall, dass so ein bisschen so ein Hinweis gab, da geht's Leben vielleicht weiter. Da gibt's schon mal Freunde, da gibt's Menschen, die helfen wollen. Und dann ging es nur noch um das Trauen, den Schritt zu machen. Was mit viel Angst und viel Loslassen verknüpft ist. Aber in den Hoffnungen, dass das richtig ist und ich kann immer wieder zurückgehen. Wenn nicht, so habe ich das gemacht.
Jetzt bist du fertige Ärztin. Wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert?
Also das Schöne war, dass während des Studiums schon vieles dazu kam, zum Beispiel diese Tagung hier. Das habe ich schon am Anfang als Studentin in der Medizin und Biografiearbeiterin gemacht. Das hat mir enorm geholfen zu sehen, Medizin macht Sinn, ich kann das gleich umsetzen, auch noch, wenn ich noch Studentin bin in der Medizin. Das ist eine Sache, die dazu gekommen ist. Die Arbeit in der Uni als Biografiearbeiter und Dozentin, wir haben da eine kleine Weiterbildung machen können, das machen wir immer noch. Für Studenten, um die Biografiearbeit und insbesondere in der Medizin oder Psychologie, wie man das vielleicht als extra Methode einsetzen kann. Und das mache ich jetzt noch anderthalb Tag pro Woche in der Einzelbegleitung und in einem Kurs mit 7 Modelle pro Jahr. Und jetzt als Ärztin, ich arbeite in einer psychosomatischen Reha-Klinik, da habe ich angefangen, weil ich dachte, Psychosomatik ist so ein ganz guter Ort, wo man Biografiearbeit und Medizin verknüpfen kann. Und irgendwann möchte ich auch den offiziellen Weiterbildung machen, sodass ich dann psychosomatische Ärztin sein kann und selbstständig arbeiten kann. Das ist so ein bisschen das Ziel, dann eigene Praxis. Jetzt habe ich eine Praxis für Biografiearbeit, aber dann das mit Medizin zu verknüpfen und das über der Krankenkasse dann abrechnen zu können. Um auf der einen Seite so eine ganz offene Tür zu haben, jeder kann da kommen, jeder kann da mehr Begleitung finden. Auf der anderen Seite die Anthroposophie da ausüben zu können, im Sinne von begleitenden Gesprächen oder Medikamente, da möchte ich mich auch noch weiterbilden.
Und in diesem Reha-Zentrum, wo du jetzt bist, wie sieht da so dein Alltag aus?
Da bin ich jetzt seit August. Das ist keine anthroposophische Reha, eine ganz normale Reha-Klinik in Bad Berleburg. Ich hatte das Glück, ich kenne das schon, viele Menschen, die da arbeiten. Und so war der Einstieg leichter. Die haben mich auch in meinen Vorarbeitsjahr anerkannt, so als Gesprächstherapeutin, und arbeite da meistens als Bezugstherapeutin. Also eigentlich arbeite ich psychotherapeutisch, manchmal auch als ärztlich, als Nachtdienst muss man dann machen. Genau, und der Alltag sieht aus, ich habe 8 Patienten, die kommen da für 5 bis 7 Wochen, weil im Leben meistens mit Burnout oder Depression oder Angststörungen, Trauma, weil da vieles sich angehäuft hat und die einen Reha suchen. Manchmal auch ein beruflicher Reha für neu organisieren, wie möchte man weitergehen, wenn man Einschränkungen hat, zum Beispiel körperlich. Und da habe ich Einzelgesprächen, Gruppentherapie, wo man in den Kleingruppen Themen bearbeitet, die die Menschen selber bringen, und Gesprächsgruppen Richtung Stressbegleitung, Burnout. Das sind so die äußeren Aufgaben, die da gekommen sind. Und das ist schon eine ganz tolle Chefärztin, die da ist. Die ist auch sehr offen, ladet auch ein, wenn du selbst mal was neu gestalten will, wäre das auch willkommen. So vielleicht, dass ich da irgendwann noch was mit Biografiearbeit anbiete. Da fühle ich mich noch so hinein. Und das ist so ein bisschen der Alltagsfrage für mich jetzt auch. Wie kann ich in einer normalen Klinik, wo kein anthroposophische Medizin da draufsteht, wie kann ich trotzdem das irgendwie ausleben, ausarbeiten? Muss man es nennen? Kann man es auch ohne es zu nennen? Man möchte es nicht verstecken, aber trotzdem muss es irgendwie in der Klinikleitbild passen. Ja, mal schauen, was da kommt.
Du hast gerade Trauma angesprochen. Das ist ja doch ein weit verbreitetes Thema. Wenn du jetzt im Gespräch jemanden triffst, der von seinem Trauma berichtet und auch daran etwas bearbeiten möchte, was gibt es in deinen Augen für Möglichkeiten, wie man das am besten bearbeiten kann?
Mhm. Also ich glaube, jeder macht das anders und sucht seine eigenen Methoden heraus, von was man gelernt hat, wobei man ein gutes Gefühl hat. Das Gefahr, was, denke ich, jeder Therapeut oder Begleiter denkt, dass man retraumatisiert, durch es immer wieder erzählen zu lassen. Das ist wichtig, da zu schauen und zu fragen, was möchte die Person, die es erzählt, eigentlich selber damit machen? Möchte man es erzählen? Möchte man es so stehen lassen? Möchte man vielleicht auch schauen, was hat das in mir ausgelöst, die Folgen von das Trauma? Meistens sind das so Alltagsthemen wie Selbstwertverminderung, dass man sich nicht glücklich fühlt, dass man sich innerlich leer fühlt oder nicht gesehen, nicht gehört. Und damit kann man total auch schön arbeiten, ohne dass man das Trauma selber nochmal erzählen lässt. Da würde ich mich ganz richten nach, was der Person selber möchte, und auch einfach nachfragen und die Grenzen, die die Person angibt, sehr respektieren. Das ist oft das Wichtigste. Wenn die Person sagt, da möchte ich noch nicht hinschauen, dann sage ich, dann machen wir das auch nicht. Ich respektiere das. Du entscheidest das Tempo oder sie entscheiden das Tempo und sie entscheiden, wie tief es geht und wohin es geht. Und wir können in der Alltag bleiben und einfach üben, zum Beispiel Nein zu sagen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, was man fühlt, was man will, und das umzusetzen. Zum Beispiel mit kleinen Rollenspielen kann man das üben, wenn es Situationen gibt, wo die Person merkt, dass man schnell über die eigenen Grenzen geht. Das ist oft bei Trauma etwas, was verletzt ist, dass man seine Grenzen nicht wahrnehmen kann oder nicht schützen kann. Und das ist so ein Alltagserleben, wo man sehr gut ansetzen kann mit ganz einfachen, ja, das Üben von Nein zu sagen oder das Üben von zu fühlen, wie geht es mir ganz aktuell jetzt und was möchte ich nicht, sich da ernst zu nehmen. Und man kann zum Beispiel mit Selbstwert ganz gut üben oder Selbstliebe. Das ist etwas, wo die meisten Menschen heutzutage enorm am Suchen sind. Zum Beispiel auch, es gibt viele Methoden, mit dem inneren Kind oder den inneren Prägungen, den frühkindlichen Prägungen zu arbeiten, wo ganz selbstwertaufbauend gearbeitet wird. Je nachdem, aus welchem Bereich man kommt, aus der Medizin oder Therapie, oder ob man ein Selbsthilfebuch mitnimmt als Patientin, Patient. Da findet man vielen tollen, einfachen Ansätzen. Genau.
Es gibt ja auch die These, dass Trauma im Körper gespeichert wird. Mhm. Hast du da irgendwelche Techniken gefunden, um das wieder rauszubekommen?
Mhm. Danke für die Frage. Das ist so ein kleines Forschungsfeld für mich seit vielen Jahren und auch Teil, warum ich Medizin studieren wollte, was am Ende so der Durchgang war. Es gibt ja diesen pathologischen Organs, die stimmen, die durch Trauma beeinflusst werden. Rudolf Steiner spricht zum Beispiel über die vier Hauptorgane, das Herz, der Leber, die Nieren und die Lungen, wo traumatische Erfahrungen ja viel zu tun haben und wie man sich in der Alltag erlebt und verhaltet, dass sich das in diesen Organsystemen in so eine Art von ätherischer Hülle auch sammelt und speichert. Man kann das ja auch medizinisch unterstützen mit anthroposophischer Medizin, dass man schaut bei pathologischen Vorgängen, bei Zwangsgedanken zum Beispiel, bei der Lungen unterstützt oder wenn man es schwer hat, mit Veränderungen in der Alltag umzugehen, der Leber unterstützt oder mit Depressionen zu kämpfen hat, da ist der Leber auch ein ganz wichtiges Organ. Und insbesondere auch das Herz natürlich, wo man unglaublich viel Schönes machen kann mit Gold oder mit, es gibt ja so eine schöne Aurum Lavendel Herzsalbe mit Rosen, wo man das Herz unterstützen kann und so auch diesen Balance finden kann bei Trauma zwischen Ich und Welt und ja, so eine Art von extra Hülle geben kann. Das Herz hat sehr viel auch zu tun mit so Selbstwert, Selbstliebe, mit Schuld- und Schamgefühlen und Depressionen, dass man sich selbst spüren kann, diese innere Leere. Und so kann man das ja auch medizinisch unterstützen. Genau, und da bin ich selber auch noch am Suchen, bei Steiner, bei anderen Menschen, die das herausarbeitet hat, wie man das vielleicht in ganz fein, wie das funktioniert und wie man das weiter unterstützen kann mit anthroposophischen Medikamenten. Das bewusstes Machen durch der Gesprächstherapie, durch das Aussprechen und Bearbeiten und das so ins Bewusstsein zu erleben, was hat eine Erfahrung mit mir gemacht? Wie möchte ich, dass das in meinem Leben weitergeht, dass man von Opfer wieder tätig werden kann, so seinen eigenen Willenskraft wieder fangen kann? Das finde ich einer der wichtigsten Ansätze. Wenn jemand dazu keinen Zugang hat, wenn das zum Beispiel sehr schwere Traumas sind, wo man nicht unbedingt erstmal schauen will, was ist da alles passiert, dann kann man das vielleicht auch über anthroposophische Medikamente oder Einreibungen oder ja, da gibt es viele schöne Mittel, Gesprächstherapie oder Sprachtherapie, Heilorhythmie ist unglaublich wirksam, finde ich. Und es auf diesen Ebenen bewegen, durch den Körper oder von dem Körper hinaus, ja.
Zum Abschluss möchte ich dich noch gerne fragen, hast du für uns etwas Praktisches, was wir mitnehmen können, was wir in unserem Alltag vielleicht umsetzen können, als Übung, als Frage, als Routine, was ganz Praktisches?
Was mich immer geholfen hat, immer wieder in sich zu spüren, wie geht es mir heute, was möchte ich am liebsten machen in mein Herz und versuchen so sein Leben zu leben. Statt zu gucken, in der Medizin ist das auch sehr schwer, weil so viel von außen kommt. In der Klinik, man muss das machen, man soll so viele Stunden arbeiten, man muss Überstunden machen. Und immer wieder bei sich zu kommen, will ich das, wie kann ich das machen, sodass es mich nicht schädet. Und mutig zu sein, wenn ich etwas anderes machen will, dann vielleicht auch ruhig zu überlegen, wie möchte ich das dann umsetzen. Aber nicht in den alten Systemen hängen zu bleiben, weil man Sorgen hat, so muss man ein guter Arzt sein, man muss sich auch aufopfern, was ich von vielen Mediziner, Jungmediziner höre, dass man sich erstmal beweisen muss als Arzt und 20 Stunden arbeiten muss, da wirklich auf sich aufzupassen und mutig zu sein und zu sagen, ich möchte es aber anders machen, wenn man das in sein Herz fühlt und dazu einen Weg zu finden, wie man es dann machen möchte. Ich glaube, da muss sich viel verändern, weil das Gesundheitssystem auch gesund bleiben oder wieder gesund werden und will man dann als Arzt man sagt immer, heile, heil erst dich selbst. Und heutzutage ist das oft so, dass der Arzt schöne Beratung macht, wie man stressfrei leben soll oder stressorfrei leben soll und Rhythmus haben soll und Pause haben soll, aber es selber nicht machen kann. Und da sie auf sich zu passen und vielleicht langfristig den Mut zu haben, wie kann man das ändern, dass man das nicht immer mitmacht, weil manchmal auch lernt, nein zu sagen, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich was Schönes für mich. Das wäre mein Tipp. Das übe ich selber auch.
Super.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Boulasikis.